Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Erni. Dieser Podcast wird präsentiert vom Lebensmittelverband Deutschland.
Hallo zur Folge 54 von Ernährung Plus, dem Foodcast. Und wir stehen im Prinzip kurz vor Halloween. Und Manon, was ist Halloween für dich eigentlich? Feiert ihr das?
Ja, hallo Marc erstmal. Wir feiern es tatsächlich, vor allen Dingen wegen der Kinder. Also ich glaube, das ist ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr und mehr auch zu uns rübergekommen nach Deutschland. Und wir sind mittlerweile sogar so weit, dass wir jetzt, obwohl es ja jetzt in den Berliner Herbstferien liegt, extra für Halloween wieder zurück sein müssen, damit eben gefeiert werden kann mit den Freunden. Da geht es noch nicht mal so sehr darum, dass man irgendwie um die Häuser zieht, sondern einfach, dass man sich gruselig anzieht.
Ja, bei uns ist auch so, dass wir da normalerweise immer ein bisschen rausgehen zu Halloween. Also wir machen da auch immer so einen ganz kurzen Gang bei den Nachbarn. Wir feiern es jetzt nicht größer oder so. Wobei so ein bisschen verkleidet schon und auch das Haus zumindest minimalst geschmückt. Allerdings ist es ja so, der Herbst hat jetzt nicht nur Halloween für uns in den Startlöchern. Es gibt ja auch noch einige andere Feiertage. Es ist Reformationstag, Allerheiligen, St. Martin, auch gern genommen mit Kindern, Laternenumzug und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch ganz generell eigentlich ja jeden Monat ganz, ganz viele Aktionstage, die auf irgendein bestimmtes Thema aufmerksam machen sollen und auch wollen. Und da war jetzt erst in der letzten Woche am Montag, den 20. Oktober, so ein Tag. Und zwar war da der Welt-Osteoporose-Tag.
Genau, Osteoporose ist ja Knochenschwund, jetzt mal ganz einfach übersetzt. Und es ist eine Krankheit, die man nicht unterschätzen sollte, weil nämlich jede dritte Frau und jeder fünfte Mann über 50 davon betroffen sind. Und deshalb wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, beziehungsweise gar nicht so sehr mit der Erkrankung, sondern mit dem, wie man es vorbeugen kann.
Und dazu haben wir natürlich auch heute wieder einen Experten. Und das ist Professor Martin Smollich.
Professor Dr. Martin Smollich ist Professor für Ernährungsmedizin an der Hochschule Münster und Autor zahlreicher Fachbücher. Er beschäftigt sich damit, wie Ernährung unsere Gesundheit beeinflusst und was wissenschaftlich wirklich belegt ist.
Hallo.
Hallo.
Ja, zunächst mal können Sie uns vielleicht noch mal ganz kurz in wenigen Worten erklären, was ist Osteoporose eigentlich?
Ja, also Osteoporose, das ist ein schleichender Prozess, eine chronische Erkrankung des Skelettsystems und das ist eben dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die Knochenmasse abnimmt als auch die Knochenqualität. Das heißt, die Knochen werden über Jahre, teilweise Jahrzehnte dann langsam poröser, der Knochenaufbau wird geschädigt und das führt dann dazu, dass irgendwann Belastungen zu Knochenbrüchen führen oder dass das auch zu Stürzen kommt infolge von Knochenbrüchen oder dass man auch Brüche der Knochen hat bei ganz normalen Alltagsbewegungen. Das betrifft dann Wirbelkörper oder den Oberschenkelhals, was viele auch kennen, oder auch Brüche der Unterarme. Also das ist was wirklich die Lebensqualität sehr gravierend beeinträchtigen kann.
Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass wir uns ja heute auch eher damit befassen wollen, wie man dieser Krankheit vorbeugen kann. Das heißt, was kann man für die Knochengesundheit tun, damit man gar nicht erst an Osteoporose erkrankt?
Ja, also da kommen ganz viele Sachen zusammen. Vielleicht das Wichtigste ist, überhaupt schon mal an seine Knochengesundheit denken und zwar auch schon in jungen Jahren. Denn das ist vom Hintergrund so, dass der Knochenaufbau, den wir betreiben können, spätestens mit 30 Jahren abgeschlossen ist. Also das heißt, ich muss auf mein Knochenkonto einzahlen, bis ich 25, 30 bin. Und was ich dann da nicht eingezahlt habe, das kann ich hinterher im Abbauprozess auch nicht mehr nutzen. Also deshalb schon in jungen Jahren bis 25, 30 wirklich auf die Knochen achten. Und dann gibt es natürlich sehr viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Das eine ist Genetik, da können wir nicht so viel dran machen. Das andere sind Hormone, die beeinflussen die Osteoporose. Und dann kommt der ganze Lebensstil. Zum Lebensstil gehört natürlich auch körperliche Aktivität, Sport, Übergewicht, Untergewicht vermeiden und in diesem Zusammenhang dann auch die Ernährung. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Das heißt, egal wie Genetik und körperliche Aktivität aussehen, die Ernährung liefert die Baustoffe für unsere Knochen und damit eben einen ganz entscheidenden Bestandteil auch in der Prävention von Osteoporose.
Dann machen wir es doch vielleicht mal ganz konkret. Wie können wir denn sozusagen auf unser Knochenkonto auch wirklich einzahlen? Schöner Begriff übrigens, den merke ich mir.
Naja, also das sind natürlich die entsprechende Nährstoffe, die für unseren Knochen besonders wichtig sind. Und was den meisten Menschen als erstes einfällt, ist das Calcium als zentraler Knochenbaustein zusammen mit dem Vitamin D. Das ist so das ideale Paar für die Knochengesundheit. Aber da spielen noch andere Nährstoffe mit rein. Das heißt, damit Kalzium und Vitamin D gut die Knochen aufbauen können, brauchen wir auch Magnesium, brauchen wir Vitamin K, brauchen wir Phosphor, brauchen wir Zink, brauchen wir Kupfer. Und ich habe es vorhin ja auch gesagt, mit der körperlichen Aktivität, wir brauchen nicht nur Mikronährstoffe, wir brauchen auch viel Eiweiß. Denn Eiweiß ist ja der Baustoff für die Muskulatur um die Knochen drumherum. Und auch das ist wichtig für den Erhalt von Muskelmasse und für Knochenstabilität.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Jetzt haben Sie ja gerade schon ganz viele Stoffe aufgezählt. Aber gibt es denn zum Beispiel auch einen Unterschied, ob man jetzt einen weiblichen Körper hat oder einen männlichen Körper und auch einen Unterschied im Alter?
Ja, also wir haben natürlich bei der Knochengesundheit auch hormonelle Effekte. Das heißt, Testosteron, was ja bei Männern höher vorliegt als bei Frauen, ist eine knochenanabole Substanz. Das heißt, das fördert und stärkt den Muskelaufbau. Beim Östrogen ist es auch so. Da haben wir auch einen knochenstärkenden Effekt. Nur daraus ergibt sich dann im Alter eben das Problem in der Perimenopause, wenn es zum Abfall der Östrogenspiegel kommt, dass dann dieser knochenstärkende Effekt vom Östrogen auch wegfällt. Das heißt, das ist dann natürlich, wie viele auch wissen, die Altersgruppe ab 50, 60 aufwärts, wo die Osteoporose stärker oder häufiger wird. Und das liegt bei Frauen vor allen Dingen an diesem Östrogenrückgang. Das heißt, das ist auch nochmal was, wo man über zum Beispiel Hormonersatztherapie was für die Knochengesundheit machen kann. Aber wenn man über Ernährung und Lebensstil spricht, dann auch ganz besonders auf diese knochengesunde Ernährung zu achten.
Und bei knochengesunder Ernährung, gibt es da eigentlich Unterschiede, wenn man sich jetzt beispielsweise eher vegetarisch oder vegan ernährt, im Vergleich jetzt zu, sage ich mal, normaler Kompletternährung in Anführungszeichen? Was macht das für einen Unterschied für die Knochengesundheit?
Also das muss man jetzt natürlich ganz im Einzelfall sich anschauen, weil manche vegane und vegetarische Ernährung kann sehr gut oder sehr schlecht sein, aber Tendenzen kann man schon ableiten. Das heißt, wenn wir die eine Gruppe an Menschen haben, die sich ovolacto-vegetarisch ernähren, das heißt, die essen zwar kein Fleisch, aber Milchprodukte und Eier, dann ist das in Bezug auf Osteoporose überhaupt kein Problem. Denn wir haben hier über die Milchprodukte viel Kalzium, wir haben hochwertiges Protein. Und wenn man dann auch Vitamin D supplementiert, das ist natürlich über Lebensmittel eigentlich kaum erreichbar, dann haben wir auch bei ovolacto-vegetarisch lebenden Menschen da keinen Unterschied im Vergleich zu einer Mischkost, die auch Fleisch enthält. Anders sieht's dann aus bei einer veganen Ernährung, wenn keinerlei tierische Lebensmittel enthalten sind, weil dann natürlich über die Milchprodukte die sehr hochwertige Kalziumquelle wegfällt. Und weil dann ja auch kein Fisch gegessen wird, fällt auch das bisschen Vitamin D, was wir über Fisch zum Beispiel aufnehmen können, oder Eier, auch weg. Dazu kommt dann das Problem, Protein drumherum spielt ja auch die Rolle eben für den Muskel- und Knochenerhalt. Pflanzliches Protein muss in ausreichender Menge zugeführt werden und das ist oft schwieriger als tierisches Protein. Das heißt, gerade bei einer veganen Ernährung muss man auf jeden Fall ganz besonders auf eine kalziumreiche und Vitamin D-reiche Ernährung achten.
Also ich würde jetzt behaupten, ich habe in jungen Jahren viel für mein Knochenkonto vielleicht schon getan. Meine Mutter hat nämlich immer darauf geachtet, dass ich Milch getrunken habe. Also jeden Tag ein Glas Milch. Irgendwann hat sich das dann abgewechselt, da war dann die Milch im Kaffee drin. Und damit bin ich bei dem ersten Nährstoff, den Sie ja jetzt auch schon genannt haben, Calcium. Ist ja sozusagen das, was man immer mit dem Thema Knochenstärke in Verbindung bringt. Welche Bedeutung, warum ist Calcium so wichtig für die Knochengesundheit?
Ja, also das kann man sich vorstellen. Calcium ist der Grundbaustein des Knochens. Also wir haben ja Calcium im ganzen Körper, aber 99% des gesamten Körpercalciums steckt in den Knochen. Das heißt, wir haben noch 1%, was in der Muskulatur ist und in Gerinnungsfaktoren und so weiter, aber wirklich 99% des Calciums steckt in den Knochen, weil das eben die zentrale Bausubstanz, der Baustein für Knochen ist. Die anderen Mineralstoffe tragen auch noch dazu bei, aber das ist einfach der zentrale Baustein. Und das bedeutet dann auch, wenn wir dauerhaft eine zu geringe Zufuhr an Kalzium haben, dann schwächt das direkt die Knochen, weil eben das Baumaterial fehlt. Und das ist fürs Verständnis vielleicht auch nochmal wichtig. Also das ist nicht so, dass Knochen mit dem Kalzium eine tote Substanz sind, sondern der Knochen wird auch dauerhaft auf- und abgebaut. Also je nachdem, wo der Körper auch Kalzium braucht, kann auch Abbau und dann wieder Aufbau stattfinden. Und deshalb ist es ganz wichtig, auch lebenslang eine ausreichende, gute Kalziumzufuhr zu haben.
Darf ich vielleicht ganz kurz da nochmal einhaken? Ich habe mal gehört, dass es auch sogenannte Kalziumräuber gibt, die die Aufnahme dann hemmen im Körper. Ist das richtig? Zum Beispiel Phosphor?
Ja, also das ist ein bisschen komplizierter. Also gerade beim Phosphor zum Beispiel ist es halt so, wir haben auch Phosphor im Knochen und gemeinsam mit Kalzium ist Phosphor ein Hauptbestandteil dieser Knochenmatrix, wie wir sagen. Gleichzeitig ist aber so, dass eine dauerhaft sehr hohe Phosphorzufuhr die Knochenmineralisation stören kann oder beeinträchtigen kann, obwohl Phosphor selbst ein essentieller Baustoff ist. Das heißt, da kommt es auf normale Mengen an, die dazu geführt werden. Also zu viel Phosphor ist auch nicht gut, aber mit einer normalen Ernährung ist das unkritisch. Wo man darauf achten kann bei einer Kalziumzufuhr ist zum Beispiel, wenn man jetzt sehr große Mengen grünen Tee trinkt oder schwarzen Tee, aber grünen Tee noch mehr oder 2-3 Liter Kaffee am Tag. Das sind Dinge, die dann in solchen Mengen auch die Kalziumaufnahme hemmen können. Aber in verzehrüblichen Mengen, wie wir sagen, spielt das auch bei grünem Tee oder Kaffee keine Rolle.
Dann bin ich ja nochmal beruhigt. Grüner Tee ist nämlich so ein bisschen mein Stichwort. Aber gut, das ist gut. Und dann haben Sie ja auch das Thema Vitamin D vorhin erwähnt. Was hat das denn damit genau auf sich in Sachen Knochen?
Also das ist so der wichtigste Partner für das Kalzium im Knochenaufbau, denn Vitamin D fördert und reguliert die Kalziumaufnahme im Darm. Das heißt, wenn wir kalziumreiche Lebensmittel essen, das muss ja irgendwie vom Darm in die Knochen kommen und das passiert über Vitamin D im Darm. Und der zweite Schritt vom Blut in den Knochen, das ist auch ein Prozess, der von Vitamin D reguliert wird. Das heißt, ich kann auch sehr, sehr viel Kalzium haben, aber wenn ich oder essen, aber wenn ich einen Vitamin D-Mangel habe, kommt dieses Kalzium nicht im Knochen an. Also das ist unverzichtbar, dass man zusätzlich zum Kalzium auch sehr gut mit Vitamin D versorgt ist. Und beim Vitamin D haben wir natürlich die Besonderheit, dass die Hauptquelle eigentlich nicht in der Nahrung ist, sondern im Sonnenlicht, weil kaum Lebensmittel natürlicherweise Vitamin D enthalten.
Also ist das im Prinzip so eine Art Transportvitamin dann in dem Sinne. Okay, und gibt es denn in dem Zusammenhang auch noch andere Vitamine? Sie haben Vitamin K angesprochen, Magnesium kennen wir ja auch, die da eine Rolle spielen.
Genau, also das sind jetzt nach Kalzium und Vitamin D die zweitprominentesten, so würde ich mal sagen. Da gehören natürlich noch ganz viele andere zu. Also beim Vitamin K ist es so, also wir haben in der Knochensubstanz, in der Knochenmatrix, haben wir auch Proteine, die da aktiv werden müssen. Und das wichtigste Protein in der Knochenmatrix ist das Osteokalzin. Und das wird durch Vitamin K aktiviert. Das heißt, damit diese Knochenvernetzung, Mineralisation gut stattfinden kann mit Kalzium und Vitamin D, brauchen wir auch unbedingt Vitamin K. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist eben wie so ein Mobile, wo alle Teile optimal vorhanden sein müssen oder wie eine Kette. Das schwächste Glied reguliert das. Und auch da gilt, wie vorhin mit dem Vitamin D, wenn Vitamin D und Kalzium ausreichend da sind, aber ein Vitamin K-Mangel, dann kann der Knochen genauso wenig gut aufgebaut werden. Und ähnlich ist es dann auch beim Magnesium. Beim Magnesium denken die meisten ja an Muskelkrämpfe und Muskelkontraktionen und so. Aber auch das ist ganz oft nicht bekannt. Ungefähr die Hälfte des Gesamtmagnesiums im Körper liegt in den Knochen. Also diese Mineralmatrix, wie man sagt, woraus der Knochen aufgebaut ist, enthält neben dem Kalzium und neben dem Phosphor auch Magnesium, was dann die Gesamtstruktur stabilisiert und was auch Vitamin D-Aktivierung reguliert.
Und wenn man jetzt beispielsweise im Fitnessstudio ein bisschen Muskeln aufbauen möchte, dann heißt es ja auch oft, dass Eiweiß ganz wichtig sei oder ganz wichtig ist. Welche Rolle spielt das denn im Zusammenhang mit der Knochengesundheit? Ist das wirklich so, dass das dann auch die Muskelkraft erhöht?
Genau, das ist so. Das heißt, neben diesen Mikronährstoffen spielt das Eiweiß eine ganz wichtige Rolle. Es wird zwar nicht in den Knochen eingebaut, aber es ist so, damit Knochen gut mineralisiert werden können, damit da viel Kalzium eingebaut werden kann, braucht der Knochen eine mechanische Belastung. Das heißt, wir brauchen Hüpfen, Springen, Werfen, Stoßen, Muskelaktivität, damit der Knochen beansprucht wird, weil das dem Knochen signalisiert, oh, ich werde noch gebraucht, ich muss mehr Kalzium und Vitamin D reinholen, ich muss Aufbau betreiben oder ich darf mich zumindest nicht abbauen. Und diese Muskelaktivität drumherum hängt natürlich davon ab, wie viel Muskulatur ich habe. Und das hat wieder zwei Einflussgrößen. Das eine ist, trainiere ich meine Muskulatur? Und das zweite ist, wie ist meine Eiweißzufuhr? Denn man braucht beides, sowohl eine ausreichende oder sehr gute Eiweißzufuhr als auch körperliche Aktivität, damit die Muskelmasse erhalten bleibt. Und das wiederum stärkt indirekt dann die Knochenstoffwechsel.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sollte man eigentlich gar nicht so in eine Schonhaltung gehen, sondern man soll das schon immer so aktivieren. Also, dass man das Knie, die Knie auch in Bewegung hält, damit die Knochensubstanz aufgebaut werden kann.
Genau, also Schonung ist das Schlimmste. Das gibt auch sehr gute Daten, wenn es jetzt so um Knochenstoffwechsel geht von Astronauten zum Beispiel. Da, wo die Schwerkraft ist, die haben dann sehr wenig Muskelaktivität und da bauen die Knochen rasant ab, weil einfach keine Muskelaktivität, keine Schwerkraft da ist, gegen die angekämpft werden muss. Also da ist wirklich insbesondere Kraftsport natürlich, also Muskelaktivität, aber auch normale Cardio-Dinge, allein wie Laufen zum Beispiel, was ja immer mit Stößen verbunden ist. Diese Stöße sind extrem wichtig für den Erhalt der Knochenmatrix.
Ich habe ja eben erzählt, dass ich immer so viel Milch getrunken habe als Kind. Aber ich höre gerade raus, dass wir ja eigentlich noch viel mehr Mikronährstoffe brauchen und auch früher schon gebraucht hätten, um auf das Knochenkonto einzuzahlen. Welche Lebensmittel sollten wir denn essen für unsere Knochengesundheit? Was würden Sie da empfehlen?
Genau, also das ist jetzt ja so, finde ich, eine sehr gute Frage. Man muss jetzt natürlich die Mikronährstoffe in echtes Essen übersetzen sozusagen. Und da müssen viele Sachen zusammenkommen. Das Zentrale wirklich ist Kalzium und da sind die Milchprodukte an erster Stelle, also in jeder Form, ob Magerquark oder Käse oder Körniger Frischkäse oder jede Form eben von Skyr und Milch direkt. Oder wenn man weniger Milchprodukte konsumiert, zum Beispiel Pflanzendrinks, Soja, Haferdrinks und so weiter, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die mit Kalzium angereichert sind, damit die dann ein gleiches Niveau an Kalziumzufuhr liefern wie die Milchprodukte. Das heißt, Platz 1 Milchprodukte für Kalzium, dann haben wir Kalzium, aber auch Magnesium und andere Mineralstoffe in mineralstoffreichem Trinkwasser oder Mineralwasser. Das heißt, das wird ganz oft unterschätzt. Also gerade Kalzium kann man sehr gut auch zuführen mit einem kalziumreichen Mineralwasser. Da muss man gucken, welche Sorte man da hat. Und dann die anderen Nährstoffe. Da haben wir einfach die Kombination an viel grünem Gemüse. Das liefert dann das Vitamin K zum Beispiel, also Brokkoli, Grünkohl, die ganzen Kohlarten, alles, was an grünem Blattgemüse da ist. Dann die Nüsse und Samen, Sesam, Mandeln, Walnüsse, die dann die Mineralstoffe, auch Magnesium liefern, Hülsenfrüchte und abgerundet dann mit fettreichem Seefisch zum Beispiel, was ja über die Nahrung im Prinzip die einzige gute Vitamin D-Quelle ist, wenn man das dann so über normale Ernährung decken möchte.
Und wie sieht's tatsächlich bei uns in der Praxis aus? Also gelingt es uns auch, sich so zu ernähren, dass wir alle ausreichend mit den genannten Nährstoffen versorgt sind?
Ja, also wenn wir jetzt bei den wichtigsten sind, bei Vitamin D hat sich, glaube ich, rumgesprochen, dass die Versorgungslage da relativ schlecht ist, was eben an der geografischen Lage bei uns liegt. Das heißt, gerade im Winterhalbjahr kann man seinen Vitamin-D-Bedarf normalerweise nicht decken, außer man supplementiert oder man überwintert auf den Kanarischen Inseln. Aber ansonsten ist das über die Ernährung praktisch nicht möglich. Theoretisch schon, indem man viel Innereien isst und Lebertran und dreimal in der Woche fetten Seefisch, aber das ist natürlich nicht realistisch. Das heißt, da Vitamin D ist eigentlich der Hinweis, immer das zu supplementieren. Beim Kalzium ist es so, wenn man sich die Zufuhrdaten anschaut, dann ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, die die Zufuhrempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung nicht erreicht. Wir haben ja die Zufuhrempfehlung mindestens 1000 Milligramm pro Tag für Erwachsene, auch für Senioren. Und das ist eben bei vielen, also ungefähr der Hälfte der Bevölkerung, nicht der Fall. Da sollte man deshalb wirklich drauf achten. Da haben wir ja gerade gesagt, wie zentral Kalzium für den Knochenaufbau ist. Dann haben wir noch das Magnesium vorhin erwähnt. Auch da ist es ungefähr so, dass ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung die Zufuhrempfehlung nicht erreicht. Und bei dem Protein, was um die Knochen drumherum ist, als Eiweißquelle für den Muskelerhalt, da sehen wir oft, dass die Zufuhr bei Menschen ab 60 aufwärts zu niedrig beziehungsweise viel zu niedrig ist. Also auch das ist was, was man da nicht vernachlässigen sollte.
Also wenn ich jetzt nochmal an die Zahlen denke, jede dritte Frau, jeder fünfte Mann über 50, die Lebensmittel, die Sie aufgezählt haben, das sind ja Lebensmittel, die eigentlich fast jeder isst, aber offensichtlich reicht es ja dann doch nicht, um den Mikronährstoffstatus eben so zu haben, dass die Knochen gesund sind. Also wann kann denn aus Ihrer Sicht eine Ergänzung der Ernährung dann sinnvoll sein und was sollte man dabei beachten?
Also bei Vitamin D ist es im Prinzip immer sinnvoll. Da empfehle ich, also das kann man natürlich einfach so machen, ohne auch eine Blutuntersuchung machen zu lassen. Ich empfehle trotzdem, da eine Blutuntersuchung machen zu lassen, damit man auch ausreichend dosiert. Also es ist so aus meiner Erfahrung nicht nur wichtig, beim Vitamin D mal ins Blut zu gucken, wie viel da ist, um eine Unterdosierung von Nahrungsergänzungsmitteln zu vermeiden, sondern es gibt auch Menschen zum Beispiel, die zusätzlich Risikofaktoren für einen Vitamin-D-Mangel haben, also zusätzlich zu im Winter in Deutschland leben. Beispielsweise, wenn man älter ist, wenn man schwanger ist oder wenn man sehr starkes Übergewicht oder Adipositas hat, wenn man voll verschleiert ist, wenn man Nieren- oder Lebererkrankungen hat. Also es gibt verschiedene Gründe, die dazu führen, dass man noch mehr Vitamin-D braucht als alle anderen sowieso schon. Und da ist es dann eben hilfreich, eine Blutuntersuchung machen zu lassen, weil man dann sieht, ich brauche vielleicht nicht 1000 Einheiten pro Tag, sondern 4000 oder noch mehr. Aber das kann man nur durch so eine Blutuntersuchung rausfinden. Aber grundsätzlich mindestens im Winter Vitamin D für alle sinnvoll zu supplementieren. Dann beim Kalzium ist es so, da sollte man erstmal gucken, wie ist denn meine Ernährung? Also da würde ich immer empfehlen, nach Risikogruppen so zu unterscheiden. Wir haben ja gerade besprochen, was sind kalziumreiche Lebensmittel, kalziumreiches Mineralwasser und Milchprodukte. Und wenn ich jetzt jemand bin, der kein Mineralwasser trinkt und der sehr selten Milchprodukte isst, dann spricht schon sehr viel dafür, dass ich mit der übrigen Ernährung meine Kalziumzufuhr nicht decken kann. Das gilt auch insbesondere für Risikogruppen, für ältere Menschen, für Frauen auch in der Perimenopause. Kann man ja beginnend ab Anfang der 40er Jahre sehen. Da sehen wir oft schon, dass die Kalziumzufuhr dann geringer wird. Oder zum Beispiel auch Menschen, die dauerhaft bestimmte Medikamente einnehmen, also Magensäureblocker. Auch da ist es so, dass das Kalzium viel schlechter aufgenommen wird. Und da kann die Supplementation dann ebenfalls sehr sinnvoll sein. Das heißt, das sind Vitamin D und Kalzium und dann vielleicht noch Ergänzung, das ist Magnesium. Da ist es oft sinnvoll zu supplementieren, wenn man auch in Risikogruppen fällt, die erfahrungsgemäß den Magnesiumbedarf über die Ernährung sehr schlecht decken. Das sind wieder Menschen über 50 ungefähr, aber auch Menschen mit Diabetes, Menschen, die regelmäßig Alkohol konsumieren, die sehr viel Stress haben zum Beispiel oder auch wenn man nebenbei an Bluthochdruck leidet.
Okay, also ich verstehe, es gibt einiges, was man da tun kann. Aber wenn wir jetzt nochmal so alles praktisch zum Abschluss kombiniert sehen und einfach nochmal fragen, was wären denn Ihre drei wichtigsten Ernährungstipps für wirklich starke Knochen?
Also das Wichtigste, Vitamin D-Status sicherstellen, also Sonne nutzen mit Sonnenschutz und dann im Winterhalbjahr ergänzen. Also Vitamin D, super wichtig. Das Zweite ist, täglich kalziumreiche Lebensmittel in die Ernährung einbauen, also Milch, Milchprodukte oder pflanzliche Alternativen, die mit Kalzium angereichert sind. Und der dritte Punkt, ausreichend Eiweiß aus vielfältigen Quellen. Das kann tierisch und oder pflanzlich sein, aber auf jeden Fall auch auf die ausreichende Eiweißzufuhr achten, weil das genauso wie Kalzium und Vitamin D für die optimale Knochengesundheit super wichtig ist.
Wunderbar. Gut, jetzt haben wir da nochmal eine Übersicht bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und eigentlich sind wir jetzt auch schon am Ende. Manon, was hast du denn aus dieser heutigen Folge alles mitgenommen?
Also ich fand es super spannend, weil Ernährung für starke Knochen, habe ich eben gedacht, ja gut, das ist halt Kalzium, ne? Das ist halt so der Mikronährstoff, den man immer mit dem Thema Knochen verbindet, aber dass da noch viel mehr Mikronährstoffe dranhängen, sag ich mal, die so wie Zahnräder ineinander wirken und die auch gebraucht werden, damit das Kalzium sich überhaupt in den Knochen anlagert, das war mir überhaupt nicht bewusst. Gerade das Vitamin D, ja, das kennt man so, aber vielleicht auch eher so fürs Immunsystem und dass es aber auch so enorm wichtig ist für die Knochen. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Von daher fand ich das sehr schön, wie Sie das jetzt gerade alles nochmal erklärt haben. Und auch das Eiweiß. Ich meine, das ist ja eigentlich ist es ja logisch, ne, dass man die Muskeln auch braucht, damit die Knochen stark sind. Aber ich glaube, man vergisst es dann in der Praxis doch wieder. Ich denke, Sie haben jetzt vielen Menschen nochmal die Augen geöffnet, wenn es darum geht, ihre Knochen nochmal richtig zu stärken, bevor es dann zu spät ist. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Ja, auch ich sage nochmal vielen Dank, Herr Professor Smollich und Manon. Wir beide hören uns dann wieder im kommenden Monat dann mit einem neuen Thema.
Genau, da geht es um das Thema verarbeitete Lebensmittel.
Alles klar, gut. Das halten wir uns schon mal im Kalender fest für Ende November. Und dann sagen wir erstmal weiterhin einen schönen Herbst und jetzt erstmal schönes Halloween. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ernährung Plus, der Foodcast mit Manon Struck-Pazina und Marc Ernie. Immer am letzten Mittwoch im Monat neu. Alle Folgen bei podnews.de und allen wichtigen Podcast-Portalen und Streamingdiensten. Diensten